Hallo, schön, dass du da bist und wieder unseren Podcast hörst. Heute gibt es wieder ein bisschen aus dem Kinderhospizbereich zu erfahren, zu lernen und vielleicht auch die Möglichkeit, mit ein paar Vorurteilen aufzuräumen. Zu Gast ist diesmal Jenny. Jenny berichtet über Teile aus ihrem Leben. Ihr Bruder ist vor einigen Jahren, ist bei ihm eine lebenszeitverkürzende Erkrankung festgestellt worden. Und Jenny erzählt, wie ihr Leben dadurch beeinflusst wurde. Was aber auch das Kinderhospiz für sie eigentlich als, ja, als Schwester von Lennart bedeutet und warum sie kein Schattenkind ist. Was ein Schattenkind ist, erfahrt ihr auch im Podcast oder was häufig als Schattenkind angenommen wird. Also dann viel Spaß beim Hören.
Schluss mit Lustig, der Kinderhospiz-Podcast aus dem Bergischen Kinder- und Jugendhospiz Burgholz. Gespräche übers Lachen, Weinen und die schönen Momente im Leben.
Ja, gut. Ja, heute ist das erste Mal ein Gespräch für den Podcast über Zoom. Auch wir passen uns an Corona an und nutzen das mal. Und zwar habe ich heute Jenny zu Gast. Und Jenny ist schon ganz lange auch immer mal wieder zu Gast bei uns im Haus. Und ich will gar nicht so viel sagen, sondern ich möchte eigentlich direkt Jenny mal fragen, wer ist eigentlich Jenny?
Ja, hallo, ich bin Jenny, ich bin 19 Jahre alt, lebe mit meiner Mutter und meinem Bruder zusammen noch und habe halt letztes Jahr mein Abitur gemacht und ja, jetzt momentan in der Ausbildung. Genau.
Ja, schön, dass du da bist. Wir hatten ja schon mal im Vorfeld ein bisschen gesprochen und total super, dass du gesagt hast, ja, ich habe irgendwie Lust, was weiter zu, also was von mir zu erzählen und von deinem Alltag oder auch von deinen Erfahrungen im Kinderhospiz.
Ja.
Ja, was glaubst du denn, warum bist du denn im Gast im Podcast?
Ja, das ist, glaube ich, wegen meinem Bruder. Der ist 16 Jahre alt und halt an einer lebenslimitierenden Erkrankung erkrankt. Und wir fahren halt, wie gesagt, schon seit vielen Jahren auch nach Wuppertal ins Hospiz. Und ich denke, dass ich so ein bisschen vom Alltag erzählen soll und wie die Hospizarbeit so gerade aus der Sicht von Geschwisterkindern abläuft.
Das heißt, du bist Schwester von einem erkrankten Kind, vom Lennart. Und
Genau.
genau, wir wollen heute so ein bisschen über deine Erfahrungen sprechen. Was ist denn das Tolle am Lennart eigentlich?
Ach, ich habe ihn ganz so lieb und ist für mich einfach mein Bruder. Ja, bei ihm ist das halt so, der war 5 Jahre gesund und dann ist halt seine Krankheit erst ausgebrochen, also war komplett normal entwickelt im Kindergarten. Ja, war da halt 8 Jahre, als dann die Diagnose gestellt wurde. Ja, und dann hat sich halt erstmal ganz schön viel verändert, weil was bedeutet das, wenn du auf einmal irgendwie hörst, dein Bruder ist krank, aber irgendwie spielt er vor dir, als wäre er ganz normal entwickelt, sage ich mal, wie alle anderen Kinder. Das war irgendwie halt nicht so ganz verständlich. Ja, dann halt so ein bisschen den Weg mit ihm gegangen halt, wie er sich verändert hat, wie die Krankheit dann doch ausgebrochen ist und er halt Fähigkeiten verloren hat. War aber immer ganz schön, halt noch mit ihm so zu spielen. Ist damit immer ganz gut umgegangen und ja, jetzt ist er schon 16 Jahre alt, also schon 11 Jahre an der Krankheit erkrankt, aber immer noch mein kleiner süßer Bruder. Ja.
Das ändert sich auch nicht, ne?
Nee, genau.
Und dann hast du, wenn du gesagt hast, du warst irgendwie 8 Jahre, als Lennart die Diagnose bekommen hast, da hast du es ja wahrscheinlich auch noch überhaupt nicht, hast du ja selber gerade gesagt, noch gar nicht so verstanden, ne? Weil du gesagt hast, okay, du siehst ihn noch spielen und erstmal noch keine direkte Veränderung, oder?
Ja, mit 8 Jahren, man hatte überhaupt keine Berührung so richtig damit. Und ja, seltene Stoffwechselerkrankungen, Gehirn kaputt und weiß ich nicht, man konnte sich da gar nicht unter vorstellen irgendwie, weil ja, man hat früher mit seinen Puppen gespielt und weiß ich nicht. Und dann auf einmal wird dir da von so schwerer Medizin irgendwie erzählt und was da alles kommt und so, das konnte man sich überhaupt nicht vorstellen, irgendwie, was das alles bedeutet. Und wie gesagt, es war halt so unreal. Ja, der hat die Krankheit, ja wie, der ist doch ganz normal, ne? Also spielt da und ja, das war irgendwie auf jeden Fall komisch, genau.
Gibt es einen Moment, an den du dich vielleicht erinnerst, wo du das so das erste Mal wirklich realisiert hast?
Als dann wirklich die Krankheitssymptome so ein bisschen aufgetreten sind, ne? Also als er dann wirklich nicht mehr gut laufen konnte, nicht mehr so gut sprechen konnte, man hat ihn halt immer schwieriger verstanden. Das hat ihn halt auch immer aufgeregt, das weiß ich halt auch noch, weil er halt immer alles wiederholen musste, weil man ihn halt einfach wirklich deutlich schwieriger verstanden hat. Und klar, das kann man sich ja auch selber vorstellen, wenn man irgendwie was ausdrücken möchte, aber keiner einen mehr so richtig versteht. Das war halt so, da wo halt klar war, okay, es ist halt nicht nur so eine kleine Einschränkung, sondern langsam verändert er sich schon deutlich. Fing halt an, dass er ja nicht mehr so gut sehen konnte, aber damit hat er sich gut arrangiert. Also er kannte sich ja aus, hat dann getastet oder uns errochen. Also gib deine Hand, dann hat er uns auch erkannt daran, also seine Sinne eingesetzt. Das ging dann noch, aber als dann wirklich auch, ja, dass er nicht mehr laufen konnte, nicht mehr sprechen konnte und so, das waren dann schon so Momente, wo man merkte, okay, ist doch real und die Krankheit ist halt doch vorhanden.
Wie war denn der Alltag damals so für dich? Wie war dein Alltag?
Ja, also vorher ganz normal wie so in allen Familien, ne? Mama, Papa zu Hause, mit dem Bruder zusammen wohnen, Schule und dann auf einmal kamen halt so leichte Veränderungen bei ihm und die Diagnose und da kam ja erstmal ein ganz langer Krankenhausaufenthalt, die Suche nach dem, was ist es, was ist die Diagnose, ist halt eine seltene Erkrankung, deswegen hat es auch ein bisschen länger gedauert und dann war natürlich erstmal alles anders, weil Mama war dann immer mit ihm im Krankenhaus. Ja, früher war der Papa dann immer halt arbeiten, ich war in der Schule, dann ging es ins Krankenhaus. Das war halt alles total versetzt irgendwie, ne? Jetzt auf einmal war dann der Vater der absolute Hauptansprechpartner, sage ich mal, was halt früher auch ein bisschen sich so geteilt hat zwischen Mama und Papa, aber dann war halt einfach viel mehr Zeit mit dem Papa. Ja, und dann war halt, wie gesagt, das Leben von Schule, dann Mittagessen und dann im Krankenhaus und so ging es dann weiter, ne? Also auf jeden Fall hat sich die Familie total verändert. Also diese Routine und Alltag, den es halt vorher gab, das gab es halt gar nicht mehr. Es hat sich halt alles verändert. Und ja klar, wie geht man damit um, ne? Als Eltern muss man ja irgendwie stark sein. Wie bringt man das dem Geschwisterkind bei? Ja, und wie erträgt man das auch, wenn man seinen Bruder dann sieht und dann irgendwie immer Veränderungen damit bekommt, ne? Das war halt alles so ein bisschen schwierig auf jeden Fall. Also alles ist so ein bisschen zusammengebrochen, dieses ganze System quasi, sich alles verändert.
Ich glaube, das kann ich mir vorstellen, dass sich da wirklich dann eure Familie komplett, ja, eigentlich die Ausrichtung der Familie so geändert hat, ne? Also, dass dann plötzlich, ja, Krankheit und dann dreht sich alles darum, ja, um diese Krankheit, um diese Krankenhausbesuche. Und wie du das schilderst, finde
Genau.
ich, können das, glaube ich, viele ganz gut dann auch zumindest nachempfinden, was du da erlebt hast. Hattest du denn da auch die Möglichkeit, dann immer darüber zu sprechen, so über deine
Ja,
Gedanken?
zum Glück. Wir haben relativ schnell irgendwie, sag ich mal, so Hilfsangebote angenommen. Es gibt da ja so verschiedene Einrichtungen. Oder auch eine Ehrenamtliche haben wir zum Beispiel bekommen, die dann uns zu Hause auch betreut hat. Da war ich sehr dankbar drüber, zum Beispiel, dass es sie gab. Und ich habe das halt alles verarbeitet. Ich habe immer alles zu Hause nachgespielt. Ich hatte so, ja, so eine Babypuppe halt, sag ich mal, und dann war man halt im Krankenhaus, hat da Dinge gesehen und dann habe ich die zu Hause einfach nachgespielt quasi. Und durch dieses spielerische, durch diesen spielerischen Umgang habe ich halt gelernt, oder ja, den Umgang damit gelernt, ne, dass es irgendwie zur Normalität oder beziehungsweise so ein bisschen jetzt in den Alltag das zu integrieren. Also habe ich versucht, also das Erlebte einfach verarbeiten, ne? Und auf jeden Fall aber auch gesprochen, klar. Und meine Familie, also meine Eltern waren halt auch sehr offen im Umgang damit, haben halt versucht immer zu erklären, was es jetzt heißt, dass er krank ist, was passiert jetzt. Da war ich immer sehr gut integriert und da bin ich sehr froh drüber auf jeden Fall, dass es nicht so irgendwie verheimlicht wurde, sondern sehr offen der Umgang damit halt stattgefunden hat.
Das erlebe ich auch ganz oft im Kinderhospiz, dass dann Geschwisterkinder, gerade wenn die noch jünger sind, halt ganz viel übers Spielen verarbeiten. Ne? Das, was für Erwachsene häufig reden ist, ist für Kinder ganz oft Spielen, ne? Wie du berichtest. Und ich finde das total gut, dass du nochmal sagst, dass ihr da viele Hilfsangebote wahrgenommen habt und wo du dich auch, ja, wie du sagst, dass du dich da auch wirklich wohlgefühlt hast oder das gut fandest, dass du da diese Ehrenamtliche hast. Weil es gibt ja ganz oft irgendwie dieses, ja, Klischee, was bestimmt auch ganz oft stimmt, des nicht gesehenen Geschwisterkinds von Kindern, die eine Erkrankung haben. So, das heißt, Das gab es wahrscheinlich auch bei dir, oder? Zwischenzeitlich, aber vielleicht gar nicht so stark, oder?
Genau, also ich würde mich jetzt nicht, gibt ja die schöne Bezeichnung von Schattenkindern, so jetzt nicht bezeichnen, sondern wie gesagt, es war halt ein relativ offener Umgang, aber natürlich steckt man zurück, weil der Alltag halt einfach nicht mehr so stattfinden kann und sich gerade in der Anfangsphase halt einfach sehr viel dann um meinen Bruder gedreht hat, um die Krankheit und wie entwickelt sich jetzt unser neuer Alltag. So, das war klar, steckt man da zurück, aber ja, es ist halt immer so eine Sache, wie man damit umgeht, wie die Eltern damit umgehen. Und ja, also ich kann jetzt sagen, dass ich mich nie so richtig zurückgestellt, also gefühlt habe. Natürlich in manchen Momenten geht es halt einfach nicht anders, aber ja.
Das heißt, du konntest das auch immer gut nachvollziehen, weil du die Situation von deinen Eltern ja auch gut erklärt bekommen hast, ne?
Ja, richtig, das ist irgendwie total wichtig, gerade wenn man noch so klein ist. Ich habe halt auch schon Geschwisterkinder kennengelernt, die halt nie so den richtigen Umgang damit gefunden haben, weil einfach die Eltern da auch nie so eine Nähe aufgebaut haben und das irgendwie erklärt haben oder so. Das war dann immer so Überforderung, glaube ich, auf beiden Seiten.
Ja, ich glaube, oft wollen die Eltern ihre Kinder schützen und haben so diese Angst, nee, mein Kind erträgt es nicht, wenn ich dem jetzt sage, dass das Geschwisterkind krank ist. So, dann, und ich glaube,
Ja,
das
aber
ist.
wir sehen es ja, ne? Wir sind ja. Auf jeden Fall. Also das kann ich eigentlich nur allen Eltern empfehlen, da wirklich offen mit den Geschwisterkindern drüber zu reden, wenn es halt möglich ist. Ne?
Ja, meistens verarbeitet ihr das ja auch alle immer ganz gut. Also es ist, glaube ich, wichtig, dass man da ehrlich ist und nicht lügt. Und ja, wie du sagst, Kinder kriegen das ja auch mit. So. Ja,
Ja.
total. Wie ist es denn, wenn du neue Menschen triffst oder neue Menschen kennenlernst? Sagst du dann, dass Lennart krank ist oder wie ist das so?
Es ist unterschiedlich, muss ich sagen. Also, das Problem ist halt einfach, dass viele damit nicht so umgehen können oder sich das gar nicht vorstellen können, was das heißt, irgendwie einen erkrankten Bruder zu haben, nicht jederzeit irgendwie rauszugehen oder mal spontan in den Urlaub fahren zu können, weil halt einfach dann man ein bisschen eingeschränkter ist. Deswegen erzähle ich es nicht allen unbedingt, genau, weil es manche, wie gesagt, überfordert. Aber es ist halt auch schön, wenn viele dann auch mal irgendwie Interesse zeigen, Fragen stellen, wie ist das überhaupt? Erzähl mal, wie ist euer Alltag und so. Deswegen ist das so ein bisschen gemischt. Also meine engsten Freunde wissen das, aber ich habe es jetzt auch nicht allen zum Beispiel früher in der Schule erzählt, sondern halt wirklich nur mit den Leuten, mit denen ich auch wirklich Kontakt habe, die dann auch vielleicht mal nach Hause kommen, weil das ist ja auch so eine Sache, wenn du auf einmal hier Freunde hast und die damit gar nicht umgehen können oder so. Das wäre halt immer gut, wenn die das halt vorher wissen, sage ich mal. Ja.
Stimmt, dass sie da nicht in eine Situation kommen, mit der die dann hinterher überfordert sind, ne?
Ja, genau.
Ja, wie waren denn die Reaktionen meistens?
Ja, oft immer so, oh, okay. Also so, ja, totale Überforderung, wie gesagt, weil die mit so einer Situation oder so Krankheiten gar nicht so viel zu tun haben. Ja, das ist ja schlimm oder so, gibt es halt auch. Das ist dann so total, ja, traurig geredet wird irgendwie und dass man ja so ein schlimmes Schicksal hat und oh, also so total traurig irgendwie. Ja, manche sind total offen, wie gesagt, es ist sehr gemischt.
Wirklich da wahrscheinlich manchmal auch. Ja, ich glaube, das ist manchmal auch schwierig, dann solche Sachen zu erzählen, wenn dann so super schlimme Reaktionen immer kommen, ne? Anstatt da erstmal
Ja,
sachlich zuzuhören.
richtig. Genau, wenn du das schon hörst, oh, das tut mir aber leid, also so richtig. Ja, Drama, das ist halt für mich jetzt so mein Alltag, sag ich mal, oder mein Leben. Ja, das ist irgendwie manchmal so ein bisschen unangebracht, die Kommentare von manchen.
So ist es wahrscheinlich auch, wenn du erzählst, dass ihr im Urlaub oder ich weiß nicht, was ihr sagt, oder dass ihr zu Besuch im Kinderhospiz seid. Ist dann wahrscheinlich auch ähnlich erstmal die erste Reaktion, oder?
Oh ja, das ist immer sehr lustig. Also ja, wir bezeichnen das tatsächlich als Urlaub, weil es ist halt echt so ein bisschen Urlaub bei euch. Klar, alle erzählen, wo sie hinfliegen, in den Sommerurlaub oder so. Und dann kommt ja immer die Frage, ja, wo fahrt ihr hin? Ja, nach Wuppertal. Das ist dann so bei vielen so, okay, man sieht immer so richtig den Leuten im Gesicht an, so was sie denken, was macht ihr in Wuppertal? Ist ja jetzt nicht so das Urlaubsziel überhaupt. Ja, deswegen ist es manchmal so ein bisschen komisch. Manchen erklärt man es dann halt, dass man da wirklich ins Hospiz fährt. Manchmal sage ich auch einfach, wir fahren zu Bekannten nach Wuppertal, weil ich dann keine Lust habe, das so zu erklären, weil ich weiß, dass sie damit eh nichts anfangen können. Ja, aber ist halt immer auch sehr gemischt, die Reaktion darauf, ja.
Ja, dass man in Wuppertal nicht direkt Urlaub macht, ist auch sehr
Ja.
nachvollziehbar. Wobei, es war jetzt, ich weiß gar nicht, bei irgendeinem amerikanischen Nachrichtensender, die haben die Top 20 Reiseziele 2020 veröffentlicht und da war Wuppertal tatsächlich auch
Oh.
dabei.
Ja, siehst du.
Wegen der
Dann.
Schwebebahn und so.
Ja.
Als kleiner Fun-Fact an der Seite. Aber erinnerst du dich noch daran, als ihr das erste Mal in ein Kinderhospiz gefahren seid, wie das so für dich war?
Ja, weiß ich noch irgendwie ganz genau. Es war 2010 tatsächlich, waren wir das erste Mal im Kinderhospiz. Ja, wurde meinen Eltern, sag ich mal, zu geraten, dass ich das mal anzuschauen, um mal so ein bisschen Entlastung zu finden vom Alltag. Und das war halt noch, wo es meinem Bruder relativ gut ging. Da habe ich auch gesagt, ja, was soll ich da? Man konnte sich das halt nicht vorstellen, irgendwie dann ja mit anderen kranken Kindern. So ein bisschen Überforderung mit der Situation und ich weiß, wir sind da ausgestiegen und dann habe ich das Haus gesehen. Ich so, ja, was soll ich jetzt hier? Ich will da gar nicht rein. Ja, und dann war ich im Endeffekt doch relativ froh, dass wir uns das angeschaut haben. Wir haben halt am ersten Tag erstmal so das Haus gezeigt bekommen und dann waren wir zu so einem Kennenlernwochenende da, um mal so ein bisschen die Arbeit und den Alltag im Hospiz kennenzulernen. Und ja, da begann alles so ein bisschen und seitdem, also seit 11 Jahren, fahre ich auch immer mit ins Hospiz, weil ich es irgendwie immer ganz schön finde und wirklich auch so ein bisschen als Urlaub empfinde.
Also hast du erstmal auch ein paar Berührungsängste einfach vom Kinderhospiz und vor anderen erkrankten Kindern vielleicht auch so.
Ja, auf jeden Fall. Genau. Also konnte man sich halt mit 8 Jahren nicht viel unter vorstellen, ne? Und als Urlaub in so einem komischen Haus, das war irgendwie so. Ja, was ganz Fremdes, Unbekanntes, ne? Auf jeden Fall waren da Berührungsängste, ja.
Und mittlerweile sagst du, hast du ja gerade selber gesagt, du gehst ja eigentlich seit 11 Jahren fast immer mit, irgendwie, ne?
Ja.
Und das heißt, für dich sind die Besuche auch gut gewesen immer? Also würdest du sagen, dass das vielleicht auch mehr als nur Urlaub gewesen ist?
Ja, auf jeden Fall. Also gerade halt am Anfang war es halt richtig schön. Durch die Pädagogen und so, die halt immer irgendwie ein Programm für Geschwisterkinder erarbeiten. Ja, war halt mal wieder Abwechslung von diesem anstrengenden Alltag zu Hause vielleicht und von diesen ganzen Veränderungen. Und man hat halt einfach mal wieder so Dinge gemacht, worauf man Lust hatte. Man hat mal volle Aufmerksamkeit bekommen. So, was möchtest du machen? Und das wurde dann auch irgendwie umgesetzt. So, das war halt irgendwie schön, dass man halt mal wieder so total im Mittelpunkt gestanden ist. Natürlich hat man dann gesehen, die Eltern sind irgendwie auch entspannter, können mal so ein bisschen loslassen, haben nicht nur diese Zeiten, jetzt muss ich aufstehen, weil ich jetzt Medikamente geben muss, sondern vielleicht auch mal ausschlafen oder mal wieder Zeit als Eltern, also als Paar für sich. Das war halt, man merkt das als Geschwisterkind einfach, finde ich, wenn man, wenn die Eltern halt auch mal wieder ein bisschen zur Ruhe kommen und sich mal wieder ein bisschen entspannen. Und das spiegelt sich ja auch wieder auf uns Kinder halt rüber. Dann hast du auch mal wieder Zeit, mit der Mama vielleicht was alleine zu machen. Und sie muss sich halt nicht immer um deinen erkrankten Bruder kümmern und da irgendwie in Bereitschaft stehen, sage ich mal. Und es war halt auch richtig schön, mal andere Geschwisterkinder kennenzulernen, weil halt einfach die Situation gerade, ja, mit 8 Jahren war ich in der 3. Klasse. In der Schule konnte sich halt da auch keiner wirklich was drunter vorstellen von meinen Freunden. Das war halt alles so Überforderung. Und da habe ich halt Leute kennengelernt, die halt alle die gleiche Situation zu Hause haben. Als Geschwisterkind, ja, alle haben zwar unterschiedliche Krankheiten, aber haben halt alle einen ähnlichen Familienalltag zu Hause. Und das war halt ganz schön. Man muss sich halt irgendwie nicht erklären, sondern alle haben halt die gleiche Situation, und wissen halt, wie es ist. Und man muss sich, wie gesagt, halt einfach nicht erklären. Das ist halt echt ganz cool. Erleichtert so ein bisschen den Umgang. Und dann ist halt auch nicht immer nur Thema irgendwie das erkrankte Kind, sondern halt ganz normale Dinge irgendwie dem Alter entsprechend tauscht man sich halt irgendwie aus. Ja.
Ja, aber es glaube ich gut. Das hab ich auch schon im Gespräch mit den Papas gehabt, dass sie sagen, es ist einfach nochmal was anderes, mit Leuten zu sprechen, die in einer ähnlichen Situation sind. Und selbst wenn das nicht die tiefgreifenden Gespräche sind, trotzdem scheint da doch eine gemeinsame Basis eher da zu sein, ne?
Ja, auf jeden Fall.
Was gibt es denn so für konkretere Angebote? Also du hast ja gerade schon gesagt, so ja, die Pädagogik denkt sich da immer was aus. Was sind denn so Angebote speziell für Geschwisterkinder?
Also, einmal im Jahr macht ihr auch dieses Geschwisterwochenende. Da mache ich auch immer mit. Da sind wir einmal komplett als Geschwisterkinder unter uns, ein Wochenende. Das finde ich halt auch immer richtig schön, mal ohne Eltern. Und man macht halt entweder Angebote zusammen mit seinen erkrankten Geschwisterkindern, zum Beispiel irgendwie was basteln, spazieren gehen, aber halt auch mal irgendwie bowlen, einen Kinoabend mit Popcorn, solche Sachen, dass einfach mal so Spaß haben und so ein paar coole Sachen. Ja, und halt sonst bei Aufenthalten, Lagerfeuer, irgendwie was Cooles backen, Waffeln. Es ist ja immer sehr kreativ bei euch. Ja, auf jeden Fall ist da irgendwie eine Langeweile. Also halt immer den Versuch, also ihr versucht ja immer so ein bisschen dem Alter entsprechend das zu gestalten. Und ja, ich bin jetzt schon 19, ich gehöre, glaube ich, schon mit zu den ältesten Geschwisterkindern, die überhaupt noch mitkommen. Aber ich muss sagen, es wird sich trotzdem bemüht, dass ich auch ein bisschen Bespaßung bekomme, dann vielleicht mal einen Spieleabend zu machen oder solche Sachen, ne? Das ist halt. Und ich denke, wenn ich irgendwie den größten Wunsch hätte, dass das auch versucht wird umzusetzen. Also zum Beispiel klettern gehe ich total gerne. Dann waren wir halt mal in der Kletterhalle in Wuppertal. Also das ist dann schon so ein bisschen auch individuell manchmal.
Ja, du hast ja auch schon vom Geschwisterwochenende geredet. Da haben wir auch eins für die Größeren, eins für die Kleineren. Und
Ja.
bei den Größeren, das ist ja, sind dann ja, wie gesagt, wie du ja schon echt erwachsene Menschen auch dabei.
Ja.
Trotzdem sprechen wir natürlich immer von den Geschwisterkindern, weil es irgendwie, ich weiß nicht, es ist so drin in der Sprache, aber
Sind wir auch.
ich glaube, das ist auch, also ich finde das irgendwie total super. Du sagst ja auch gerade so, auch wir versuchen Angebote für Jugendliche zu machen. Ich glaube, da ist es aber auch besonders schwierig, die noch zu kriegen, weil man da wahrscheinlich auch, das wirst du ja wahrscheinlich auch kennen, manchmal auch so Phasen hat, in denen man vielleicht auch einfach mal Zeit für sich haben möchte oder so und froh ist, alleine zu Hause zu bleiben, oder?
Ja, auf jeden Fall. Klar, wenn da mal ein bisschen Party möglich ist zu Hause, wenn mal die Eltern weg sind zum Beispiel.
Ja, das gehört auch irgendwie dazu. Gibt es denn so besondere Momente oder Highlights, an die du dich im Kinderhospiz erinnerst?
Eigentlich ist immer schön. Ja, gerade im Sommer auf der Terrasse ist es halt echt ganz schön mit dem Wald und halt echt mal so ein Lagerfeuer oder Stockbrot machen, sowas finde ich halt irgendwie immer ganz schön. Oder wenn mal irgendwie jemand zu Besuch kommt, irgendwie mit uns Musik macht, singt oder so, das sind halt irgendwie ganz schöne Momente, so, wo man irgendwie dran zurückdenkt, auf jeden Fall. Ja.
Und hast du denn auch mal mitbekommen, wie im Haus Kinder verstorben sind oder wie zumindest dann die Rituale bei uns begangen worden sind? Warst du da schon mal dabei?
Ja, war ich, ja. Ja, in den 11 Jahren habe ich schon einige Kinder kennengelernt, die leider jetzt auch nicht mehr leben. Das war halt auch, das muss man halt auch erstmal lernen, so den Umgang damit, ne? Das ist halt auch irgendwie verrückt manchmal. Manchmal ist morgens noch ein Kind irgendwie putzmunter und am Nachmittag kommt dann die Nachricht, sie ist gerade verstorben. Das ist halt, ja, Teil der Hospizarbeit, aber natürlich, gerade wenn man irgendwie Geschwisterkind ist und da irgendwie spielt und dann das kriegt man mit, da ist jemand verstorben, das ist halt, ja, Wahnsinn irgendwie, wie schnell das dann halt auch gehen kann manchmal, aber natürlich muss einem das halt auch bewusst sein, das sind alles Kinder, die halt schwer krank sind. Und ja, auch in Wuppertal habe ich das schon mitbekommen, auch Kinder, die ich, oder ja, Jugendliche, die ich schon länger, sag ich mal, mitbegleitet habe auch, also man lernt sich ja kennen. Und es gibt halt auch so ein bisschen Freundschaften, die entstehen und dann trifft man sich vielleicht bei mehreren Aufenthalten wieder. Und dann ist das natürlich auf jeden Fall ja, sehr ja, belastend irgendwie, wenn man dann mitbekommt, dass dann jemand verstirbt, den man vielleicht auch schon länger halt kennt, über Jahre hinweg und die Familie dazu und so. Und dann, ja, letztes Jahr war das zum Beispiel auch, dann haben wir halt einen jungen Abschiedsbereich auch verabschiedet, dass ich meine, das muss halt jeder für sich entscheiden. Ich fand es sehr wichtig für mich, da nochmal hinzugehen, die Familie zu treffen und auch mich von dem Kind halt zu verabschieden. Ich meine, euer Abschiedsbereich ist ja auch relativ gut gestaltet, finde ich. Es ist ja nicht so die Pflicht, dann wirklich das verstorbene Kind zu sehen, sondern es gibt ja auch noch diesen Raum davor, wo man dann einfach nur vielleicht mit der Familie reden kann, sich ja mal darüber sprechen kann. Das ist irgendwie auch ganz gut gemacht, finde ich, dass man halt nicht zwingend damit konfrontiert ist, wenn man halt irgendwie damit nicht umgehen kann, jemanden zu sehen, der verstorben ist. Ja, das war auf jeden Fall für mich sehr wichtig. Ja, und sonst Rituale habe ich halt schon mitbekommen, dass dann halt Kerzen in den Flur gestellt wurden, oder eine Geschichte vorgelesen wurde. Und auch bei der Sternniederlegung war ich halt schon dabei im Garten. Das finde ich ja auch mal sehr schön und halt auch sehr, irgendwie sehr traurig. Da werden ja die Sterne von den verstorbenen Kindern in den Garten niedergelegt, die vorher von der Familie gestaltet wurden. Ja, ist halt einfach auch sehr traurig, wenn man dann irgendwie die Namen vorgelesen bekommt und dann irgendwie weiß, oh, den habe ich noch vor einem halben Jahr gesehen. Für mich ist das wichtig, irgendwie dann auch mich so von den Kindern zu verabschieden und halt auch da teilzunehmen, weil man halt die Leute kennenlernt. Ja, ist halt ein Teil der Kinderhospizarbeit auf jeden Fall.
Ja, du hast ja gerade auch schon von den Ritualen gesprochen und das Sommerfest, bei dem dann wirklich die Familien im Vorfeld den Stern gestalten. Und dann beim Sommerfest sind ja alle Familien im Haus, die kommen möchten, nicht nur die, von denen die Kinder in dem Jahr verstorben sind.
Genau.
Und ja, das ist immer sehr emotional, ne? Gerade wenn man dann die Eltern sieht, die Geschwister sieht, die den Stern niederlegen. Trotz alledem finde ich, dass so ein Ritual auch immer was hat, was einem so ein bisschen Halt gibt und ja, einem so ein bisschen. Ja, hilft, was zu machen, also mir zumindest. Das ist ja auch für uns, für mich geht das, das geht ja auch nicht spurlos an mir vorbei, aber ich finde es total gut, dann dieses Ritual machen zu können. Und ich glaube, das ist ja bei dir auch so ein bisschen angeklungen, ne? Dass dir das hilft.
Richtig, ja, genau. Aber das muss halt jeder für sich entscheiden. Aber ich fand es für mich auf jeden Fall immer wichtig, irgendwie dann damit, ja, abzuschließen. Also das Kind zu verabschieden irgendwie oder die Familie nochmal zu sehen. Gerade wenn man sich halt schon längere Zeit kannte, ja.
Gab es noch andere Sachen, die dir geholfen haben?
Wenn jetzt jemand verstorben ist. Man tauscht sich halt auch aus. Also ich rede dann auch mit meiner Mutter zum Beispiel darüber. Gerade halt, wenn wir die Kinder auch kannten. Vielleicht auch halt, ja, dieses gemeinsame Traurigsein. Ja, einfach dieses darüber reden. Und man lernt halt daraus, dass, ja, der Tod halt zum Leben dazugehört. Den Umgang damit. Und man verliert auch so ein bisschen die Angst, finde ich. Früher war das so ein Tabuthema bei mir. Und mittlerweile ist das halt, gehe ich damit viel offener um. Das auf jeden Fall.
Wenn du sagst, dass du die Angst so ein bisschen verlierst, ist das so die Angst vor deinem eigenen Tod oder würdest du auch sagen, die Angst davor, dass Lennart stirbt?
Vor allem die Angst davor, dass Lennart stirbt, ja. Ja, das ist ja, erstmal so, wo man halt immer am meisten drüber nachdenkt, ne? Was ist jetzt, wenn der Tag da ist, wenn man nach Hause kommt und dann irgendwie er nicht mehr am Leben ist, zum Beispiel, ja.
Ja, das ist, glaube ich, sowas, was immer mitschwingt, ne? Wenn du, wenn man als Geschwisterkind von einem erkrankten Kind da ist, dann ist das einfach primär, glaube ich, eine sehr, sehr große Angst, ja. Aber es ist ja schon mal gut, dass du sagst, du kannst zumindest, ja, ich glaube, mega gut damit umgehen, das kann man nie, aber wenn du sagst, du kannst damit
Nee.
besser umgehen, ne? Für dich.
Ja, auf jeden Fall, genau.
Dann finde ich bei dir aber auch ganz beeindruckend, so selber ja, deine berufliche Situation so. Also, ich weiß nicht, wir kennen uns ja mittlerweile seit 5 Jahren auch. Das ist ganz witzig, weil Jenny war an dem Tag auch da, an dem ich zum Hospitieren da war, glaube ich, ne? Ich weiß nicht, oder was, war da nur deine Mama da? Ich bin mir nicht mehr so sicher. Du warst
Nee,
auch
ich war
mit
da.
dabei, ne?
Das war ganz lustig. Er wurde uns vorgestellt als der Max, der kommt, war dann doch der Moritz.
Ja, stimmt.
Ja, genau, das weiß
Die
ich noch,
Nadine war
ja.
sehr unsicher und war sich nicht mehr sicher, war es jetzt Max oder Moritz? Und dann so, ach, ich glaube
Ja.
Max, der Max kommt. Und
Der Max, genau.
dann war das morgens schon mal der erste Lacher beim Frühstück, ne? Ich war sehr
Genau,
überrascht,
ja.
wie viel gelacht wurde, weil ich kam so hin ins Hospiz und so, wie verhält man sich da jetzt? Voll zurückhaltend und schüchtern. Und
Ja.
dann wurde halt super viel direkt gelacht. Ja, aber worauf ich ja eigentlich hinaus wollte, warst du ja immer wer oder bist jemand, der gesagt hat, dass du dir auch gut selber vorstellen kannst, in diesen Gesundheits- bzw. sozialen Bereich zu gehen. Und jetzt gerade machst du ja auch eine Ausbildung in dem Bereich, ne?
Ja, genau. Ich habe letztes Jahr im Oktober meine Ausbildung zur Kinderkrankenschwester angefangen. Ja, und ich fühle mich da sehr wohl und habe da sehr viel Spaß dran. Ja.
Wie ist das so für dich gekommen, dass du gesagt hast, okay, das ist ein Bereich, den ich mir für mich vorstellen kann?
Also ich habe schon früher, bevor das alles mit der Krankheit irgendwie begonnen hat, immer gerne meine Puppen verarztet. Ich hatte so einen coolen Arztkoffer oder auch meine Familie irgendwie. Ich hatte da irgendwie schon immer Spaß dran und natürlich hat dann auch die Krankheit einen großen Schritt dazu beigetragen. Einfach weil es so ein bisschen Alltag wurde, weil immer mehr Hilfsmittel auch hier zu Hause auf einmal aufgetaucht sind. Ich fand es halt einfach immer super interessant, den menschlichen Körper überhaupt, fand ich faszinierend. Und ja, ich bin halt irgendwie auch sehr dankbar, dass wir so viel Hilfe bekommen haben, dass mein Bruder so gut versorgt wurde. Und da habe ich immer gesagt, das will ich irgendwann halt auch anderen Leuten zurückgeben und denen halt irgendwie auch zeigen, dass sie halt nicht alleine sind. Und ich dachte mir immer, dass gerade durch mein Schicksal, sage ich mal, ich halt mich gut in die Leute reinversetzen kann und dass ja, das nicht immer nur Diagnosen sind für die Patienten, sondern halt wirklich eine krasse Veränderung im Leben ist. Also mir war es halt wichtig, anderen Leuten irgendwie zu helfen und das zurückzugeben, was wir halt auch irgendwie in den letzten Jahren so Positives erfahren haben.
Also so, dass du hast ja auch gesagt, dass du so ein bisschen anderes Einfühlungsvermögen vielleicht dadurch mitbringst. Das heißt, deine Arbeit gestaltet sich vielleicht dadurch auch anders, würdest du das sagen?
Ja, schon. Also, wie gesagt, ich sehe die Leute halt, glaube ich, ein bisschen anders als Leute, die damit auch noch gar keine Berührung hatten oder ihren Job irgendwie seit 10 Jahren so stramm durchziehen und da gar nichts mehr so an sich selber ranlassen. Das ist halt aber auch so ein bisschen jetzt meine Aufgabe, trotzdem so Distanz zu wahren und mich da nicht zu sehr rein zu versetzen in die Leute, wenn ich die irgendwie länger auf der Station betreue, dass es dann wirklich nur meine Patienten sind, aber trotzdem, klar, auf jeden Fall. Ist das, sehe ich die Leute mit anderen Augen, ja.
Ist, glaube ich, auch echt viel wert. Also, auch wenn es natürlich auch gleichzeitig schwierig ist, wie du schon sagst, sich abzugrenzen, es ist gleichzeitig, glaube ich, auch eine Qualität, die du da mitbringst, um den Leuten zu begegnen, ne?
Ja, genau.
Kannst du dir denn schon vorstellen, wo du mal nach der Ausbildung hin willst, oder schaust du einfach?
Ja, auf jeden Fall keine große Krankenhausstation mit 30 Patienten, da bin ich echt raus. Gerade weil ich halt Hospizarbeit und so irgendwie, dass man maximal 2 Kinder versorgt, das ist halt, finde ich schon ganz schön, dass man halt wirklich Zeit hat und nicht, sage ich mal, alle abarbeitet, keine Zeit hat, sich wirklich auf die Patienten einzulassen. Gerade in der Kinderpflege finde ich das wichtig, den Kindern Zeit und Aufmerksamkeit zu schenken. Also von daher auf jeden Fall nicht für immer im Krankenhaus, das ist mir echt zu stressig und zu wenig Zeit. Gerne. Also genau weiß ich es noch nicht, aber gerne irgendwie in eine Einrichtung, wo man wirklich nur eine geringe Anzahl von Patienten hat, die man betreut, ja.
Ich glaube, wenn man da den, das klingt so blöd, aber wenn man da diese Versorgung im Kinderhospiz kennengelernt hat, dann ist das natürlich im Vergleich zum
Ja.
Krankenhaus echt Riesenluxus, ne? Ja.
Ja, richtig. Da ist immer schnell, schnell und beim Waschen und so. Und dann bin ich immer so ein bisschen vorsichtiger, liebevoller, ne? Und sage immer, ja. Ich möchte nicht dann auch so zack, zack fertig gemacht werden, sondern auch mal ein bisschen, ja, Liebe, Fürsorge empfangen irgendwie, ja.
Wo ist denn bei dir persönlich Schluss mit lustig?
Ja, das ist eine gute Frage. Das Schlimmste ist, finde ich, wenn man unterwegs ist mit dem Rollstuhl, egal wo, und man immer angestarrt wird. Dieses Gefühl, dass man halt anders ist und nicht so in dieses typische gesellschaftliche Bild reinpasst, das finde ich halt einfach schlimm. Also klar ist okay, wenn die Leute mal gucken, aber nicht, wenn sie dir irgendwie auch noch vor du kommst, während du da vorbeiläufst und dir auch noch hinterher gucken. Ja, das ist irgendwie, das muss nicht sein. Nur weil jetzt mal ein Kind im Rollstuhl sitzt und vielleicht auch gar nicht irgendwie geistig erkrankt ist, sondern so einfach vielleicht nicht mehr laufen kann oder irgendwie einen Unfall hatte und dann ist man sofort jemand anders. Und das wird einem irgendwie ganz deutlich durch die Blicke vermittelt. Und das finde ich irgendwie, das muss nicht sein. Das kann jedem passieren und man fühlt sich halt echt so ein bisschen ausgegrenzt und anders. Das ist, ja, ohne Worte wird das trotzdem total krass vermittelt, ja.
Das ist echt wie ich glaube, das müssen sich viel mehr Leute bewusst machen, wie was für eine Macht allein schon so Blicke auch haben können, wenn man die spürt, ne? Und ich glaube, man spürt die, wie du das ja auch gesagt hast. Es ist ja nicht so, dass es das so unauffällig ist, ne? Ja.
Ja, richtig. Und das sind halt leider gerade viele Erwachsene. Ich meine, Kinder gehen da oft irgendwie noch ein bisschen lockerer mit um. Haben wir halt auch schon oft erlebt, die dann irgendwie gefragt haben, warum sitzt der denn im Rollstuhl? Warum kann der nicht mehr laufen? Und dann, ja, okay, dann, ne, dann ich laufe und der sitzt im Rollstuhl, ist nicht schlimm. Also so total offen. Und dann erklärt man denen das und dann ist das auch okay. Und bei Erwachsenen ist das dann irgendwie so total das Tabuthema. Und wie man, also wollen die nie an sich ranlassen irgendwie, ja.
Dann habe ich noch zwei Fragen, und zwar einmal, was wäre Jenny heute ohne Lennart?
Tja, gute Frage. ich habe auf jeden Fall viel gelernt dadurch, also das Leben irgendwie auch so ein bisschen zu schätzen. Das ist, würde ich sagen, schon so ein bisschen mein Vorsprung im Vergleich zu meinen Freunden irgendwie, die dann manchmal ein paar andere Ansichten haben, wo ich dann denke, schätze das Leben mal ein bisschen mehr. Und also das weiß ich nicht, ob ich dann da vielleicht ein bisschen anders wäre. Von der Weite vielleicht auch und von dem Blickwinkel, die ich jetzt auf manche Dinge halt habe. Aber grundsätzlich muss ich sagen, bin ich jetzt nicht irgendwie, dass ich super unter der Krankheit von ihm leide. Ich habe trotzdem meine, also Jugend und mein eigenes Leben. Ja, und deswegen, also würde ich jetzt nicht sagen, dass die Krankheit mich super einschränkt. Natürlich würde man vielleicht sonst mit der Familie in Urlaub fliegen oder so. Oder mal mehr Spontanität haben. Aber ja, das sind so kleine Dinge, die sehe ich jetzt nicht so, dass ich darunter super leide. Also ich habe trotzdem meine Freizeit, meinen Freiraum. Ich kann eigentlich tun und lassen, was ich möchte. Und ja, die Krankheit steht bei mir jetzt nicht immer nur im Vordergrund. Das ist halt, ist jetzt halt so, aber ja, das Leben geht halt weiter und man muss halt das Beste weiterhin draus machen. Also würde ich jetzt sagen, dass nicht wirklich viel anders wäre, weil ja.
Okay, bevor wir zur Abschlussfrage kommen wollte, würde ich dich noch fragen, hast du noch irgendwas, was du loswerden willst, was du sagen willst?
Ja, also wenn das jetzt Leute hören, die das Hospiz nicht kennen, ich kann es nur empfehlen, da mal hinzufahren. wie gesagt, es ist halt einfach echt schön, mal eine Entlastung zu haben. Es ist schön, die Eltern zu sehen, die sich irgendwie entspannen, runterkommen. Vielleicht auch mal Zeit da mit der Mama zu haben, irgendwas zu machen. Oder mal selber mit ihr ins Kino zu fahren. Oder mal in den Urlaub fahren, einen Kurztrip zu machen. Mal so eine Zeit einfach zu zweit zu genießen. Das kann ich halt einfach nur sagen, dass es eigentlich echt sehr toll ist, dass es euch gibt und wir, glaube ich, sehr froh sind, dass wir da halt angeschlossen sind und es halt immer wichtig ist, dass man darüber redet, im Austausch ist. Ja.
Ja, ist auch schön zu hören, dass du dich wohlfühlst. Das ist uns auch immer ganz wichtig. Und ja, auf jeden
Ja.
Fall super. Und jetzt zur Abschlussfrage, die du, ich weiß nicht, ob du den Podcast schon mal gehört hast, aber die ist,
Ja, sicher.
was macht für dich einen richtig guten Tag aus?
also ich liebe den Sommer und deswegen ist für mich ein richtig cooler Tag, irgendwie mal abends mit Freunden auf dem Konzert zu sein, wenn die Sonne untergeht, irgendwie und einfach mal ausgelassen zu feiern, zu tanzen, irgendwie Spaß zu haben. Ja, mal unbeschwert sein und ja. Das ist so für mich ein cooler, perfekter Tag.
Ja, hört sich gut an. Ich hoffe, dass es bald auch wieder mehr möglich,
Ja,
solche Tage
das
zu
wäre
haben.
sehr schön.
Okay, Jenny, ja, vielen Dank für die Zeit, für deine Offenheit und auch für die Einblicke. Das ist ja auch echt nicht selbstverständlich. Und ja, ich kann nur Danke sagen.
Sehr gerne.
Das war Schluss mit Lustig, der Kinderhospiz-Podcast. Um zukünftig keine Folge mehr zu verpassen, abonniert gerne unseren Podcast. Wenn ihr weitere Informationen zu unserem Haus haben möchtet, könnt ihr unsere Homepage besuchen. Außerdem könnt ihr uns auf Facebook, Instagram oder YouTube folgen. Solltet ihr unsere Arbeit im Kinderhospiz unterstützen wollen, könnt ihr das mit einer Spende an die Kinderhospiz-Stiftung Bergisches Land tun. Die Informationen dazu findet ihr auf unserer Homepage. Wir müssen den Großteil der Kosten über Spenden finanzieren und freuen uns über jede Spende. So, wir hören uns in einem Monat wieder und jetzt Schluss mit Lustig. Das war Schluss mit Lustig, der Kinderhospiz-Podcast aus dem Bergischen Kinder- und Jugendhospiz Burgholz. Musik: Annika Boos.